11. Es regnete in Strömen. Himmel, Erde und Wasser verschwammen ineinander. Während der Stoßwind in den Regen fuhr und ihn gegen die Fensterscheiben trieb, dass nicht Tropfen, sondern Bäche daran hinunterflossen und sie undurchsichtig machten. Klagende und verzweifelte Stimmen redeten in den Ofenröhren. Als Morten Schwarzkopf bald nach dem Mittagessen mit seiner Pfeife vor die Veranda trat, um nachzusehen, wie es mit dem Himmel bestellt sei, stand ein Herr in langem, engem, gelbkariertem Ulster und grauem Hute vor ihm. Eine geschlossene Droschke, deren Verdeck vor Nässe glänzte und deren Räder so mit Kot besprengt waren, hielt vorm Hause. Morten starrte fassungslos in das rosige Gesicht des Herrn. Er hatte Bartkoteletts, die aussahen, als seien sie mit dem Pulver frisiert, mit dem man die Weihnachtsnüsse vergoldet. Der Herr im Ulster sah Morten an, wie man einen Bedienten ansieht, leicht blinzelnd, ohne ihn zu sehen, und fragte mit weicher Stimme: »Ist der Herr Lotsen Kommandeur zu sprechen?« »Allerdings«, stammelte Morten, »ich glaube, dass mein Vater...« Hier fasste ihn der Herr ins Auge. Seine Augen waren so blau wie diejenigen einer Gans. »Sind Sie Herr Morten Schwarzkopf?« fragte er. »Ja, mein Herr«, antwortete Morten, indem er sich anstrengte, einen festen Gesichtsausdruck zu gewinnen. »Sieh da, in der Tat«, bemerkte der Herr im Ulster, und dann fuhr er fort: »Haben Sie die Güte, mich Ihrem Herrn Vater zu melden, junger Mann? Mein Name ist Grünlich.« Morten führte den Herrn durch die Veranda, öffnete ihm im Korridor rechter Hand die Tür zum Büro und kehrte ins Wohnzimmer zurück, um seinen Vater zu benachrichtigen. Während Herr Schwarzkopf hinausging, ließ der junge Mensch sich an dem runden Tische nieder, stützte die Ellenbogen darauf und schien sich, ohne seine Mutter anzusehen, die am trüben Fenster mit dem Stopfen von Strümpfen beschäftigt war, in das klägliche Blättchen zu vertiefen, das von nichts anderem als der silbernen Hochzeit des Konsuls Sohn so zu berichten wusste. Toni befand sich droben in ihrem Zimmer, um auszuruhen. Der Lotsenkommandeur betrat sein Büro mit der Miene eines Mannes, der mit dem Mittagessen zufrieden ist, das er zu sich genommen. Sein Uniformrock über der gewölbten weißen Weste stand offen. Von seinem roten Gesicht hob sich scharf der eisgraue Schifferbart ab. Seine Zunge fuhr behaglich zwischen den Zähnen umher, wobei sein biederer Mund in die abenteuerlichsten Stellungen geriet. Er verbeugte sich kurz, ruckartig und mit einem Ausdruck, als wollte er sagen: »So macht man das ja wohl.« »Gesegnete Mahlzeit«, sagte er, »dem Herrn zu Diensten.« Herr Grünlich von seiner Seite verneigte sich mit Bedacht, indem seine Mundwinkel sich ein wenig abwärts zogen. Hierbei sagte er leise: »Hm-hm.« Das Büro war eine ziemlich kleine Stube, deren Wände einige Fuß hoch mit Holz bekleidet waren und im Übrigen den untapezierten Kalk zeigten. Vor dem Fenster, an welches unablässig der Regen trommelte, hingen gelb gerauchte Gardinen. Rechter Hand von der Tür befand sich ein langer, roher, mit Papieren bedeckter Tisch, über welchem eine große Karte von Europa und eine kleinere der Ostsee an der Wand befestigt war. Von der Mitte der Zimmerdecke hing das sauber gearbeitete Modell eines Schiffes unter vollen Segeln herab. Der Lotsenkommandeur nötigte seinen Gast auf das geschweifte, mit schwarzem, zersprungenem Wachstuch bezogene Sofa, das der Tür gegenüberstand, und machte es sich selbst mit über dem Bauch gefalteten Händen in einem hölzernen Armstuhl bequem, während Herr Grünlich in festgeschlossenem Ulster, den Hut auf den Knien, ohne die Rückenlehne zu berühren, genau auf der Kante des Sofas saß. »Mein Name«, sagte er, »ist, wie ich wiederhole, Grünlich, Grünlich von Hamburg. Um mich Ihnen zu empfehlen, erwähne ich, dass ich mich einen nahen Geschäftsfreund des Großhändlers Konsul Buddenbrook nennen darf.«
»A la Bonheur! Ist mir eine Ehre, Herr Grünlich. Aber wollen der Herr sich's nicht ein bisschen bequemer machen? Einen Grog nach der Fahrt? Ich rufe sofort in die Küche.
Ich erlaube mir, Ihnen zu bemerken, sprach Herr Grünlich mit Ruhe, dass meine Zeit gemessen ist, dass mein Wagen mich erwartet und dass ich lediglich genötigt bin, Sie um eine Unterredung von zwei Worten zu ersuchen.
»Dem Herrn zu Diensten«, wiederholte Herr Schwarzkopf ein wenig eingeschüchtert. Es entstand eine Pause.
»Herr Kommandeur«, begann Herr Grünlich, indem er den Kopf mit Entschlossenheit schüttelte und ihn dabei ein wenig zurückwarf. Dann schwieg er aufs Neue, um die Wirkung dieser Anrede zu verstärken. Er schloss seinen Mund dabei so fest wie einen Geldbeutel, den man mit Schnüren zusammenzieht. »Herr Kommandeur«, wiederholte er und sagte dann rasch, »die Angelegenheit, in der ich zu Ihnen komme, betrifft unmittelbar die junge Dame, die seit einigen Wochen in Ihrem Hause wohnt.«
»Mamsell Buddenbrook?« fragte Herr Schwarzkopf.
»Allerdings«, versetzte Herr Grünlich tonlos und mit gesenktem Kopfe. An seinen Mundwinkeln bildeten sich straffe Fältchen. »Ich sehe mich veranlasst, Ihnen zu eröffnen«, fuhr er mit leichthin trällernder Betonung fort, indem seine Augen mit ungeheurer Aufmerksamkeit von einem Punkt des Zimmers auf einen anderen und dann zum Fenster sprangen, dass ich vor einiger Zeit um die Hand eben dieser Demoiselle Buddenbrook angehalten habe, dass ich mich im vollen Besitz der beiderseitigen elterlichen Zustimmung befinde und dass das Fräulein selbst mir, ohne dass zwar die Verlobung bereits in aller Form stattgefunden hätte, mit unzweideutigen Worten Anrechte auf ihre Hand gegeben hat.
»Wahrhaftigen Gott!« fragte Herr Schwarzkopf lebhaft. »Davon habe ich noch gar nichts gewusst. Gratuliere, Herr Grünlich. Gratuliere Ihnen aufrichtig. Da haben Sie was Gutes, was Reelles.«
»Sehr obligiert«, sagte Herr Grünlich mit kaltem Nachdruck. »Was mich jedoch«, fuhr er mit singend erhobener Stimme fort, »in dieser Angelegenheit zu Ihnen führt, mein werter Herr Kommandeur, ist der Umstand, dass sich dieser Verbindung ganz neuerdings Schwierigkeiten in den Weg stellen und dass diese Schwierigkeiten von Ihrem Hause ausgehen?« Die letzten Worte sprach er mit fragender Betonung, als wollte er sagen, »kann es möglich sein, was mir zu Ohren gekommen ist?« Herr Schwarzkopf antwortete ausschließlich dadurch, dass er seine ergrauten Augenbrauen hoch in die Stirne zog und mit beiden Händen, braunen, blond behaarten Schifferhänden, die Armlehnen seines Stuhles ergriff. »Ja, in der Tat, so höre ich«, sprach Herr Grünlich mit trauriger Bestimmtheit. »Ich höre, dass Ihr Sohn, der Herr Studiosus Medicinae, es sich, unwissentlich zwar, gestattet hat, in meine Rechte einzugreifen. Ich höre, dass er die hiesige Anwesenheit des Fräuleins dazu benutzt hat, ihr gewisse Versprechungen abzugewinnen.«
»Was?« rief der Lotsenkommandeur, indem er sich heftig auf die Armlehnen stützte und emporsprang. »Da soll doch gleich! I dat wir ja denn doch wohl!«
Und mit zwei Schritten war er an der Tür, riss sie auf und rief mit einer Stimme über den Korridor, welche die ärgste Brandung übertönt hätte,
»Meta! Morten! Tretet mal an! Tretet mal alle beide an!«
»Ich würde lebhaft bedauern«, sprach Herr Grünlich mit einem feinen Lächeln, »wenn ich durch die Geltendmachung meiner älteren Rechte Ihre eigenen väterlichen Pläne durchkreuzen sollte, Herr Kommandeur.« Diederich Schwarzkopf wandte sich um und starrte ihm mit seinen scharfen, von kleinen Fältchen umgebenen blauen Augen ins Gesicht, als bemühte er sich vergebens, seine Worte zu verstehen.
»Herr«,
sagte er dann mit einer Stimme, die klang, als hätte soeben ein scharfer Schluck Grog seine Kehle verbrannt,
»ich bin man einfachen Mann und verstehe mich schlecht auf Medisanzen und Finessen. Aber wenn Sie vielleicht meinen sollten, dass... Na, denn lassen Sie sich gesagt sein, dass Sie auf dem Holzwege sind, Herr, und dass Sie sich über meine Grundsätze täuschen. Ich weiß, wer mein Sohn ist und weiß, wer Mamsell Buddenbrook ist. Und ich habe zu viel Respekt und auch zu viel Stolz im Leibe, Herr, um solche väterlichen Pläne zu machen. Und nun redet mal, nun antwortet mir mal, was ist das eigentlich, wie? Was höre ich da eigentlich, was?«
Frau Schwarzkopf und ihr Sohn standen in der Tür. Die erstere ahnungslos, mit dem Ordnen ihrer Schürze beschäftigt, Morten mit der Miene eines verstockten Sünders. Herr Grünlich hatte sich bei ihrem Eintritt keineswegs erhoben. Er verharrte in gerader und ruhevoller Haltung fest in seinen Ulster geknöpft auf der Sofakante.
»Du hast dich also wie ein dummer Junge betragen«,
fuhr der Lotsenkommandeur Morten an. Der junge Mensch hielt einen Daumen zwischen den Knöpfen seiner Joppe. Er machte finstere Augen und hatte vor Trotz sogar seine Wangen aufgeblasen. »Ja, Vater«, sagte er.
»Fräulein Buddenbrook und ich. So, na, dann weg die Mann vertellen, dass du ein Döskopf bist, ein Hanswurst, ein groden dummer Jan, und dass du morgen nach Göttingen abputschierst, hörst du wohl, morgen den Tages, und dass das Ganze ein Kinderkram ist, ein nichtsnutziger Kinderkram und damit Punkt um.«
»Diederich, mein Gott«, sagte Frau Schwarzkopf, indem sie die Hände faltete, »das kann man doch nicht so ohne weiteres sagen. Wer weiß?« Sie schwieg, und man sah, wie eine schöne Hoffnung vor ihren Augen zusammenstürzte.
»Wünschen der Herr, das Fräulein zu sprechen?«
wandte sich der Lotsenkommandeur mit rauer Stimme an Herrn Grünlich. »Sie ist in ihrem Zimmer. Sie schläft«, erklärte Frau Schwarzkopf mitleidig und gerührt. »Das bedauere ich«, sagte Herr Grünlich, obgleich er ein wenig aufatmete, und erhob sich. »Übrigens wiederhole ich, dass meine Zeit gemessen ist und dass mein Wagen mich erwartet.« »Ich gestatte mir«, fuhr er fort, indem er vor Herrn Schwarzkopf mit dem Hute eine Bewegung von oben nach unten beschrieb, »Ihnen, Herr Kommandeur, meine vollste Genugtuung und Anerkennung angesichts Ihres männlichen und charaktervollen Benehmens auszusprechen. Ich empfehle mich Ihnen. Ich habe die Ehre. Adieu.« Diederich Schwarzkopf reichte ihm keineswegs die Hand. Er ließ nur kurz und ruckartig seinen schweren Oberkörper ein wenig nach vorne fallen, als wollte er sagen, so macht man es ja wohl. Zwischen Morten und seiner Mutter hindurch ging Herr Grünlich gemessenen Schrittes zur Tür hinaus. 12. Thomas erschien mit der Krögerschen Kalesche. Der Tag war da. Der junge Herr kam um 10 Uhr des Vormittags und nahm einen kleinen Imbiss mit der Familie in der Wohnstube. Man saß beieinander wie am ersten Tage. Nur dass der Sommer dahin war, dass es zu kalt und windig war, in der Veranda zu sitzen, und dass Morten fehlte. Er war in Göttingen. Toni und er hatten nicht einmal ordentlich Abschied voneinander genommen. Der Lotsenkommandeur hatte dabei gestanden und gesagt, »So, Punkt um. Hü!« Um 11 Uhr stiegen die Geschwister in den Wagen, an dessen hinterem Teile Tonis großer Koffer festgeschnallt worden war. Sie war blass und fröstelte in ihrer weichen Herbstjacke vor Kälte, Müdigkeit, Reisefieber und einer Wehmut, die dann und wann plötzlich in ihr aufstieg und ihre Brust mit einem drängenden Schmerzgefühl erfüllte. Sie küsste die kleine Meta, drückte der Hausfrau die Hand und nickte Herrn Schwarzkopf zu, als er sagte, »Na, vergessen Sie uns nicht, Mamselling. Und nichts für ungut, was?«
»So, und glückliche Reise und beste Empfehlungen an den Herrn Papa und die Frau Konsulin.«
Dann schnappte der Schlag ins Schloss, die dicken Braunen zogen an und die drei Schwarzkopfs schwenkten ihre Tücher. Toni drückte den Kopf in die Wagenecke und sah zum Fenster hinaus. Der Himmel war weißlich bedeckt, die Trave warf kleine Wellen, die schnell vor dem Winde dahin eilten. Dann und wann prickelten kleine Tropfen gegen die Scheiben. Am Ausgang der Vorderreihe saßen die Leute vor ihren Haustüren und flickten Netze. Barfüßige Kinder kamen herbeigelaufen und betrachteten neugierig den Wagen. Die blieben hier. Als der Wagen die letzten Häuser zurückließ, beugte Toni sich vor, um noch einmal den Leuchtturm zu sehen. Dann lehnte sie sich zurück und schloss die Augen, die müde und empfindlich waren. Sie hatte in der Nacht fast nicht geschlafen vor Erregung, war früh aufgestanden, um ihren Koffer in Ordnung zu bringen und hatte nicht frühstücken mögen. In ihrem ausgetrockneten Munde hatte sie einen faden Geschmack. Sie fühlte sich so hinfällig, dass sie es nicht einmal versuchte, die Tränen zurückzudrängen, die jeden Augenblick langsam und heiß in ihre Augen emporstiegen. Kaum hatte sie ihre Lider geschlossen, als sie sich wieder in Travemünde, in der Veranda, befand. Sie sah Morten Schwarzkopf leibhaftig vor sich, wie er zu ihr sprach, sich nach seiner Art dabei vorbeugte und hier und da einen anderen gutmütig forschend ansah, wie er lachend seine schönen Zähne zeigte, von denen er ersichtlich gar nichts wusste. Und es wurde ihr ganz ruhig und heiter dabei zu sinnen. Sie rief sich alles ins Gedächtnis zurück, was sie in vielen Gesprächen von ihm gehört und erfahren hatte, und es bereitete ihr eine beglückende Genugtuung, sich feierlich zu versprechen, dass sie dies alles als etwas Heiliges und Unantastbares in sich bewahren wollte. Dass der König von Preußen ein großes Unrecht begangen, dass die städtischen Anzeigen ein klägliches Blättchen seien, ja selbst, dass vor 4 Jahren die Bundesgesetze über die Universitäten erneuert worden, das würden ihr fortan ehrwürdige und tröstliche Wahrheiten sein. Ein geheimer Schatz, den sie würde betrachten können, wann sie wollte. Mitten auf der Straße, im Familienkreise, beim Essen würde sie daran denken. Wer weiß? Vielleicht würde sie ihren vorgezeichneten Weg gehen und Herrn Grünlich heiraten. Das war ganz gleichgültig. Aber wenn er zu ihr sprach, würde sie plötzlich denken, ich weiß etwas, was du nicht weißt. Die Adeligen sind, im Prinzip gesprochen, verächtlich. Sie lächelte zufrieden vor sich hin. Aber da, plötzlich, vernahm sie in dem Geräusch der Räder mit vollkommener, mit unglaublich lebendiger Deutlichkeit Mortens Sprache. Sie unterschied jeden Laut seiner gutmütigen, ein wenig schwerfällig knarrenden Stimme. Sie hörte mit leiblichem Ohr, wie er sagte, »Heute müssen wir beide auf den Steinen sitzen, Fräulein Toni.« Und diese kleine Erinnerung überwältigte sie. Ihre Brust zog sich zusammen vor Wehmut und Schmerz. Ohne Gegenwehr ließ sie die Tränen hervorstürzen. In ihren Winkel gedrückt, hielt sie das Taschentuch mit beiden Händen vors Gesicht und weinte bitterlich. Thomas, seine Zigarette im Munde, blickte ein wenig ratlos auf die Chaussee hinaus. »Arme Toni«, sagte er schließlich, indem er ihre Jacke streichelte. »Du tust mir herzlich leid. Ich verstehe dich so gut, siehst du. Aber was ist da zu tun? Dergleichen muss durchgemacht werden. Glaube mir nur, ich kenne das auch.« »Ach, du kennst gar nichts, Tom«, schluchzte Toni. »Na, sage das nicht. Jetzt steht es zum Beispiel fest, dass ich Anfang nächsten Jahres nach Amsterdam gehe. Papa hat eine Stelle für mich, bei Van der Kellen und Compagnon. Da werde ich Abschied nehmen müssen für lange, lange Zeit.« »Ach, Tom, ein Abschied von Eltern und Geschwistern, das ist gar nichts.« »Ja«, sagte er ziemlich lang gedehnt. Er atmete auf, als ob er noch mehr sagen wollte, und schwieg dann. Indem er die Zigarette von einem Mundwinkel in den anderen wandern ließ, zog er eine Braue empor und wandte den Kopf zur Seite. »Und es dauert ja nicht lange«, fing er nach einer Weile wieder an. »Das gibt sich. Man vergisst.« »Aber ich will ja gerade nicht vergessen«, rief Toni ganz verzweifelt. »Vergessen? Ist das denn ein Trost?« 13. Dann kam die Fähre, es kam die Israelsdorfer Allee, der Jerusalemsberg, das Burgfeld. Der Wagen passierte das Burgtor, neben dem zur Rechten die Mauern des Gefängnisses aufragten. Er rollte die Burgstraße entlang und über den Koberg. Toni betrachtete die grauen Giebelhäuser, die über die Straße gespannten Öllampen, das Heilige Geisthospital mit den schon fast entblätterten Linden davor. Mein Gott, alles das war geblieben, wie es gewesen war. Es hatte hier gestanden, unabänderlich und ehrwürdig, während sie sich daran als an einen alten, vergessenswerten Traum erinnert hatte. Diese grauen Giebel waren das Alte, Gewohnte und Überlieferte, das sie wieder aufgenommen und in dem sie nun wieder leben sollte. Sie weinte nicht mehr. Sie sah sich neugierig um. Das Abschiedsleid war beinahe betäubt, angesichts dieser Straßen und dieser altbekannten Gesichter darin. In diesem Augenblick, der Wagen rasselte durch die breite Straße, ging der Träger Matthiesen vorüber und nahm tief seinen rauen Zylinder ab, mit einem so bärbeißigen Pflichtgesicht, als dächte er, ich wäre ja wohl ein Hundsfott. Die Equipage bog in die Mengstraße ein, und die dicken Braunen standen schnaubend und stampfend vorm Buddenbrookschen Hause. Tom war seiner Schwester aufmerksam beim Aussteigen behilflich, während Anton und Line herbeieilten, um den Koffer herunterzuschnallen. Aber man musste warten, bevor man ins Haus gelangte. Drei mächtige Transportwagen schoben sich soeben dicht hintereinander durch die Haustür, hochbepackt mit vollen Kornsäcken, auf denen in breiten schwarzen Buchstaben die Firma Johann Buddenbrook zu lesen war. Mit schwerfällig widerhallendem Gepolter schwankten sie über die große Diele und die flachen Stufen zum Hofe hinunter. Ein Teil des Kornes sollte wohl im Hinterhause verladen werden und der Rest in den Walfisch, den Löwen oder die Eiche wandern. Der Konsul kam, die Feder hinterm Ohre, aus dem Comptoir heraus, als die Geschwister die Diele betraten, und streckte seiner Tochter die Arme entgegen. »Willkommen zu Hause, meine liebe Toni.« Sie küsste ihn und sah ihn mit Augen an, die noch verweint waren und in denen etwas wie Scham zu lesen war. Aber er war nicht böse. Er erwähnte kein Wort. Er sagte nur, »Es ist spät, aber wir haben mit dem zweiten Frühstück gewartet.« Die Konsulin Christian, Clotilde, Clara und Ida Jungmann standen zur Begrüßung droben auf dem Treppenabsatz versammelt. Toni schlief fest und gut die erste Nacht in der Mengstraße, und sie stieg am nächsten Morgen, den 22. September, erfrischt und ruhigen Sinnes ins Frühstückszimmer hinunter. Es war noch ganz früh, kaum 7 Uhr. Nur Mamsell Jungmann war schon anwesend und bereitete den Morgenkaffee. »Ei, ei, Tonichen, mein Kindchen«, sagte sie und sah sich mit kleinen, verschlafenen braunen Augen um. »Schon so zeitig?« Toni setzte sich an den Sekretär, dessen Deckel zurückgeschoben war, faltete die Hände hinter dem Kopf und blickte eine Weile auf das vor Nässe schwarz glänzende Pflaster des Hofes und den vergilbten und feuchten Garten hinaus. Dann fing sie an, neugierig unter den Visitkarten und Briefschaften auf dem Sekretär zu kramen. Dicht beim Tintenfass lag das wohlbekannte große Schreibheft mit gepresstem Umschlag, goldenem Schnitt und verschiedenartigem Papier. Es musste noch gestern Abend gebraucht worden sein. Und ein Wunder nur, dass Papa es nicht wie gewöhnlich in der Ledermappe und in der besonderen Schublade dort hinten verschlossen hatte. Sie nahm es, blätterte darin, geriet ins Lesen und vertiefte sich. Was sie las, waren meistens einfache und ihr vertraute Dinge. Aber jeder der Schreibenden hatte von seinem Vorgänger eine ohne Übertreibung feierliche Vortragsweise übernommen, einen instinktiv und ungewollt angedeuteten Chronikenstil, aus dem der diskrete und darum desto würdevollere Respekt einer Familie vor sich selbst, vor Überlieferung und Historie sprach. Für Toni war das nichts Neues. Sie hatte sich manches Mal mit diesen Blättern beschäftigen dürfen. Aber noch niemals hatte ihr Inhalt einen Eindruck auf sie gemacht wie diesen Morgen. Die ehrerbietige Bedeutsamkeit, mit der hier auch die bescheidensten Tatsachen behandelt waren, die der Familiengeschichte angehörten, stieg ihr zu Kopf. Sie stützte die Ellenbogen auf und las mit wachsender Hingebung, mit Stolz und Ernst.